HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Sie liegen auf dem Küchentisch oder hängen am Laternenmast. Man findet sie auch in Einkaufswagen, Jacken oder Hosentaschen. Papierfetzen mit Notizen und Botschaften an sich selbst oder an seine Mitmenschen. Auch im digitalen Zeitalter lebt der Papierzettel weiter. Denn er ist das perfekte Medium für Botschaften, die man sofort lesen muss, weil man gerade darüber stolpert und das festhält, was man sonst gleich wieder vergessen würde. Flatterhafte Botschaften. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Stefanie Pütz über den Zauber der Zettel.
Dann habe ich manchmal auch so Zettel geschrieben wie: Der Tag ist trüb und dann doch schön. Nach Ausflug lecker kochen und dann kniffeln. Dann habe ich hier noch einen, wo eine Mutter im Kindergarten zu mir gesagt hat: Man merkt, dass da ganz viel Herz hintersteckt. Und das wollte ich mir auch gerne aufschreiben. Das hätte ich bestimmt wieder vergessen. Hier ist noch einer, wo steht: Vom Eckart sehr erfolgreich den Chor in den April geschickt und versehentlich dem Pfarrer gleich mit.
Und solche Sachen finden dann irgendwie aus einem Zettel den Weg dann in die Kiste und werden dann zu Silvester wieder ausgegraben.
Ich liebe alle meine Zettel. Es sind Bedeutungsträger. In diesen Zetteln steckt ein Stück Geschichte oder, wie es die angloamerikanischen Museumskollegen sagen, es sind Storytelling Objects. Also in der Tat, auch Zettel stehen neben der großen Kunst bei uns auf der Liste der angefragten Objekte ganz weit oben.
Kleines liniertes Blatt Papier, oben mit Zacken, herausgerissen aus einem Spiralblock. Liegen geblieben in einem Einkaufswagen. Mit schwarzem Stift hat jemand notiert: Wunschtermin 27.10. Auf der Rückseite eine lange Liste.
Brot? Das zweite kann ich schon gar nicht lesen. Haarkäse light, Haarschinken, Haarmilch, Tiamo, weiße Trüffel. Da denke ich mir, das ist ein Single. Weil der alles mit Haar kauft, weil es muss lange halten.
Plätzchen, Krabben, Hähnchen, Pilze, Möhrchen, Wurst, / Blut, ich nehme an Blutwurst, Knobi, Wasser. Das hört sich jetzt eher nach Feinschmecker an, finde ich.
Einkaufszettel sind banale kleine Schriftstücke. Einweghilfen, um den Alltag zu organisieren. Nichts Wichtiges beim Einkaufen zu vergessen. Doch wer möchte, kann mehr in den Zetteln sehen. Den Ausdruck einer Persönlichkeit. Ruth und Eckart, ein junges Ehepaar, denken sich spontan Geschichten dazu aus. Wie lebt jemand, der solche Einkaufslisten schreibt? Und was sind das für merkwürdige Dinge, die die Menschen essen? Sie selbst benutzen ganz besondere Einkaufszettel. Ruth hat zwei Listen am Computer erstellt, eine für den Supermarkt, die andere für den Drogeriemarkt. Darauf stehen alle Artikel, die das Paar regelmäßig kauft. Wenn etwas fehlt, wird es angekreuzt.
Ich finde, das funktioniert ganz gut. Also das Chaos ist nicht mehr ganz so groß, seitdem wir die Zettel haben. Und es macht besonders Spaß, dass jeder Besuch, der in der Küche ist und die Zettel sieht, sich total drüber freut und sagt, das finden ja total cool, sowas wollen sie auch haben.
Die Besucher fragen dann immer, wo man sich sowas runterladen kann.
Mit Zetteln versuchen wir, Ordnung in unser Leben zu bringen, unser Gedächtnis zu entlasten. Wir schreiben Einkaufszettel, Wunschzettel und jede Menge To-Do-Listen. Trotzdem verlieren wir zuweilen den Überblick. Denn im entscheidenden Moment sind die Zettel meist nicht zur Hand. Gedankenblitze haben wir immer und überall. Unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazierengehen, vom Fernseher, im Bett. Ich muss dringend den Kollegen anrufen. Oder: Papa braucht noch ein Foto von uns. Oder: Die Mütze der Fernsehkommissarin ist toll, die könnte ich doch mal nachstricken. Wir suchen nach dem nächsten Stück Papier und machen eine Notiz. Am Ende fliegen wieder überall Zettel herum. Von wegen Ordnung. Ruth arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten.
Ich schreibe sehr oft Zettel. Wenn ich zum Beispiel abends mir noch was einfällt, was ich erledigen muss oder so, dann habe ich eigentlich immer Zettel geschrieben. Und auf meinem Schreibtisch war immer ein Zettelchaos, Wobei ich jetzt mittlerweile habe ich mir so kleine Blöcke angeschafft, einen für die Arbeit, einen für zu Hause, damit ich eben nicht mehr dieses Zettelchaos habe. Aber es passiert mir trotzdem immer wieder, dass ich irgendwie so kleine Zettel schreibe, auch auf der Arbeit oder wenn ich nicht schlafen kann, weil mir irgendwelche Gedanken von der Arbeit durch den Kopf gehen, damit ich es halt aus dem Kopf habe, damit ich nicht ständig da weiter drüber nachdenke.
Natürlich sammeln wir auch kleinere Zettel. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, es wäre auch ein Wunsch, wenn ich Einkaufszettel der 50er, 60er, 70er Jahre bekommen könnte, um nachvollziehbar zu machen, was hat eine Familie, eine durchschnittliche Familie, denn an einem Samstagvormittag eingekauft. Also sowas noch zu bekommen, ist wunderbar.
Dietmar Preisler ist Sammlungsdirektor im Haus der Geschichte in Bonn. Das Museum besitzt etwa 1 Million Objekte, die in Ausstellungen gezeigt, im Depot gelagert oder an andere Institutionen verliehen werden.
Also wir haben Sammlungsgruppen. Die Sammlungsgruppe Zettel gibt es nicht. Die ist bei uns unter einer größeren Sammlungsgruppe abgelegt im Regelfall, nämlich unter Dokumente.
Zettel, die im Haus der Geschichte einen Platz finden, müssen eine historische Bedeutung haben. Von der großen Politik bis hin zur Alltagsgeschichte. Ein Thema ist zum Beispiel die innerdeutsche Teilung. Dazu besitzt das Museum einen Stapel Paketzettel. Und zwar solche, auf denen Westbürger penibel auflisten mussten, was sie an die Ostverwandtschaft schickten. Ein weiterer Zettel stammt von John F. Kennedy. Es ist eine handbeschriebene Karteikarte, die er 1963 mit nach Berlin brachte. Dort hatte jemand dem amerikanischen Präsidenten den Satz »Ich bin ein Berliner« aufgeschrieben, mit Aussprachehinweisen. Eine weitere Attraktion im Museum, der Schabowski-Zettel.
Wo der nachgeguckt hat und gesagt, ich glaube, das gilt ab sofort.
Am 9. November 1989 findet in Ost-Berlin eine Pressekonferenz statt. SED-Funktionär Günter Schabowski, frisch ernannter Sekretär für Informationswesen, hat den Ablaufplan dabei. Ein liniertes DIN-A4-Blatt, das er mit schwarzem Kugelschreiber beschrieben hat. 3 rote Pfeile markieren wichtige Regieanweisungen an sich selbst. Die letzte davon lautet:
Verlesen, Text, Reiseregelung.
Wie geplant verkündet Günter Schabowski, dass die DDR-Bürger künftig in den Westen reisen dürften. Ein Journalist fragt nach dem genauen Zeitpunkt. Schabowski antwortet, nach seiner Kenntnis gelte diese Regelung sofort, unverzüglich. Danach gibt es kein Halten mehr. Direkt nach der Fernsehübertragung strömen tausende Ostberliner an die Grenzübergänge und fordern die Öffnung der Schlagbäume. Ein historisches Versehen, wird man später sagen.
Er hat den ganzen Zettelstapel vor sich gehabt, nicht? Und wenn man die Zettel nicht ordentlich sortiert, wie es bei ihm gewesen ist, er hat ja Zettel dabei gehabt, die diese Reiseregelung in sich trugen. Da suchte er dann verzweifelt am Tisch, hat es dann nicht rechtzeitig gefunden. Und auf die Frage eben, wann diese Grenzöffnung sein soll, hat er ja dann diese berühmte Antwort gegeben, aus der heraus dann geschlossen werden konnte, dass die Grenze sofort geöffnet ist. Hätte er den richtigen Zettel vielleicht gefunden oder ihn vorher gelesen, da wo die Reiseregelung wirklich dann gedruckt drauf war, dann hätte er vielleicht sich anders entschieden.
Zettelwirtschaft, Zettelchaos, sich verzetteln, Spickzettel, Wunschzettel, Denkzettel, Merkzettel, Strafzettel, Wahlzettel, Glückskekszettel, Klebezettel, Einkaufszettel, Waschzettel, Totenzettel.
Unser Leben ist voller Zettel. Und unsere Sprache auch. Kein Wunder, sagt der Historiker Dietmar Preisler.
Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich habe also auch in Universitäten noch diese Zettelkästen erlebt, die uns den Zugang zur Bibliothek schafften. Zettel im Sinne von der Organisation von Wissen. Und damit sind diese Zettel auch Kinder der Aufklärung. Die Aufklärung versucht, die Welt zu ordnen. Und was nutzt man, um diese Welt zu ordnen? Natürlich Zettel. Und die Bibliothekskataloge früher, diese Karteizettelchen, war ein wunderbares Medium, um diese Ordnung herzukriegen.
Besonders zettelaffin war der Soziologe Niklas Luhmann. Im Laufe seines Forscherlebens hat er etwa 90.000 Zettel beschrieben und in Karteikästen einsortiert. Er hielt darauf alles fest, was er las und vor allem, was er sich dabei dachte. Die Zettel schnitt er sich selbst zurecht, aus alten Briefen, Rechnungen oder Zeichnungen seiner Kinder. Alle Zettel sind durch Querverweise miteinander verbunden. So entstand eine Art intellektuelle Autobiografie des Forschers, an der sich seine Theorieentwicklung ablesen lässt. Im Jahr 2010 hat die Universität Bielefeld den berühmten Zettelkasten erworben. Nun werden die handbeschriebenen Zettel für die Nachwelt aufbereitet. Voraussichtliches Ende des Projekts 2030.
Ich brauche keine Zettel oder ein Notizbuch. Ideen sind etwas sehr Seltenes. Albert Einstein.
Ob wir Zettelnotizen bedeutsam finden oder nicht, hat weitreichende Folgen. Die meisten unserer Zettel landen im Papierkorb. Vor allem, wenn es Botschaften an uns selbst sind. Geschenk für Mama kaufen, Lottoschein abgeben, Hose aus der Reinigung holen. Etwas zögerlicher sind wir mit dem Entsorgen, wenn jemand anders der Absender ist. Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht? Solch ein Zettel aus der Schulzeit war für viele der erste Liebesbrief ihres Lebens. Wirft man so etwas weg? Oder später die Zettel auf dem Küchentisch. Hab dich lieb. Ich vermisse dich. Oder an einer Tafel Schokolade befestigt. Für Mama zum Mamampfen. Oder auch, mir reicht's. Ich gehe. Botschaften, die die Empfänger freuen oder ärgern. Und mitunter auch in Panik versetzen.
Meine Mutter war kein Engel und wollte auch keiner werden. Ihr Ideal war handgreiflicher.
Schreibt Erich Kästner in seinem Buch, als ich ein kleiner Junge war.
Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. Sie war gut zu mir und darin erschöpfte sich ihre Güte. Sie schenkte mir ihren Frohsinn und für andere blieb nichts übrig. Darum erschien sie allen anderen kalt, streng, hochmütig, selbstherrlich, unduldsam und egoistisch. Das machte sie unglücklich. Das trieb sie manchmal zu Verzweiflung. Ich sage das nicht obenhin und nicht als Redensart. Ich weiß, was ich sage. Ich war ja dabei, wenn sich ihre Augen verdunkelten, damals, als ich ein kleiner Junge war. Ich fand sie ja, die hastig bekritzelten Zettel, wenn ich aus der Schule kam. Auf dem Küchentisch lagen sie. Ich kann nicht mehr, stand darauf. Sucht mich nicht, stand darauf. Leb wohl, mein lieber Junge, stand darauf. Und die Wohnung war leer und tot.
Jedes Mal rannte der kleine Erich los, um sie zu suchen. Und jedes Mal fand er sie, regungslos, auf einer Brücke stehend.
Ich packte sie, zerrte an ihr, umarmte sie, schrie und weinte und schüttelte sie, als sei sie eine große, bleiche Puppe. Und dann erwachte sie, wie aus einem Schlaf mit offenen Augen. Jetzt erst erkannte sie mich. Jetzt erst merkte sie, wo wir waren. Jetzt erst erschrak sie. Jetzt erst konnte sie weinen und mich fest an sich drücken und mühsam und heiser sagen, »Komm, mein Junge, bring mich nach Hause.« Und nach den ersten zaghaften Schritten flüsterte sie, »Es ist schon wieder gut.«
Was wohl mit den Abschiedszetteln der Mutter passiert ist? Aufgehoben hat sie vermutlich niemand.
Diesen schönen Zettel hat mein Freund Lemmy geschrieben, als Ruth ihn gefragt hat, ob er mal die Geburtstage von ihm und seiner Frau und seinen Kindern aufschreiben könnte. Dann hat er die Geburtstage aufgeschrieben und keine Namen dazu geschrieben, sondern nur nette Skizzen gemacht.
Eckart und Ruth bewahren liebgewonnene Zettel in einer Schatztruhe auf. Und sie pflegen ein besonderes Zettelritual.
Wir feiern eigentlich gerne, Ruth und ich beide, so Silvester eher so besinnlich, muss keine große Party sein, lieber so ein bisschen so mit Rückschau, was ist im Jahr passiert. Haben dann uns aber überlegt, dass wir im Lauf des Jahres einfach schon lauter kleine Zettel schreiben, mit lauter Sachen, an die wir uns dann gerne Silvester erinnern möchten. Und die kommen alle in eine Kiste und diese Kiste wird dann Silvester nach und nach geleert.
Das Paar hat sich in einem Kirchenchor kennengelernt. Er leitet den Chor, sie singt im Sopran. Auf einer Chorweihnachtsfeier haben sie einen Zettelblock erwichtelt, der geformt ist wie ein halbes Herz. Auf diesen Zetteln dokumentieren sie nun besondere Ereignisse und werfen sie in eine schuhkartongroße Papptruhe. Außerdem landen darin Zettel, die sie gefunden oder geschenkt bekommen haben. Ein Zettel erinnert an einen Aprilscherz. Eckart hatte einen Chorauftritt in der Kirche. Es war der 1. April, ein Sonntag in der Fastenzeit.
In der Fastenzeit wird kein Gloria gesungen. Und ich habe aber so getan, als müssten wir ausnahmsweise trotzdem ein Gloria singen. Und der Chor hat es geglaubt, so große Unruhe, das klappt doch nie und so. Dummerweise hat es der Pfarrer eben auch geglaubt und schickte also nach mir und musste ich in die Sakristei kommen. Also, es gibt doch heute kein Gloria, oder? Und dann habe ich ihn aufgeklärt, dass ich eigentlich nur den Chor in den April schicken wollte und ihn eigentlich nicht, aber wir sind natürlich kein Gloria singen. Gloria, Gloria, Gloria.
Ich finde den Zettel jetzt gerade nicht, aber ich habe mal in meinem Heimatort auf der Toilette des Gemeindehauses ein zusammengefaltetes kleines Zettelchen gefunden, was ich aufgehoben habe, auseinandergefaltet habe und das Vaterunser darauf gefunden habe. War aber keine Teenager-Schrift, also nicht irgendwie für die Koffermann-Unterricht gelernt oder so, sondern eine Erwachsenenschrift, und es waren halt sehr hübsche Rechtschreibfehler drin. Das ist auch hier reingekommen.
Wäre ein solcher Zettel nicht auch etwas fürs Museum? Als schriftlicher Beweis dafür, dass manche Menschen heutzutage einen Spickzettel für das Vaterunser benötigen? Apropos Spickzettel. Der am meisten nachgefragte Zettel im Haus der Geschichte ist der sogenannte Lehmann-Zettel. Er stammt aus einem Hotel in Berlin-Grunewald. Am 30. Juni 2006 macht sich der deutsche Torwarttrainer Andreas Köpke dort Notizen und nimmt den Zettel mit ins Stadion. Wie die Geschichte weitergeht, weiß jeder Fußballinteressierte.
Bei deutschen Heim-WM im Fußball kam es zum Elfmeterschießen im Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien. Und Jens Lehmann stand im Tor. Und der Torwarttrainer, der hatte irgendwie so auf den Zettel geschrieben, was er beobachtet hat, wo welcher argentinische Spieler meistens hinschießt, wenn er einen Elfmeter schießt. Und jetzt hat halt der Jens Lehmann dann diesen Zettel in seinem Stutzen gesteckt gehabt und hat halt dann immer, wenn ein argentinischer Spieler kam, geguckt, wer das ist, den Zettel geholt und drauf geguckt und hat jedenfalls am Ende ganz schön viel gehalten.
Deutschland gewinnt das Spiel 5:3. Lehmann steckt den Zettel ein, weil er in der Mannschaftskabine keinen Mülleimer findet. Später überlässt er in der Aktion ein Herz für Kinder. Auf einer Spendengala ersteigert ein Energieunternehmen den Zettel und stiftet ihn dem Haus der Geschichte in Bonn.
Wenn man nachher Lehmann hörte, ich habe mit ihm nochmal drüber gesprochen, war das denn hilfreich, diese Zettel? Waren da die richtigen Dinge drauf? Das sagt er klipp und klar. Er hat ganz anders reagiert, als auf dem Zettel stand.
Egal, der Lehmann-Zettel hat Furore gemacht, auch weil die Geschichte durch alle Medien ging. Und ohne seine Entstehungsgeschichte wäre der Zettel wohl ein bedeutungsloses Stück Papier geblieben. Bei historischen Objekten ist dies das Entscheidende, sagt Dietmar Preisler. Man muss die dazugehörige Geschichte kennen, wie bei einem Zettel aus dem Jahr 2015. Auf den ersten Blick sieht er aus wie eine ganz normale Bahnfahrkarte.
Das ist ein afghanischer Flüchtling gewesen, der in einen Zug einstieg von Leipzig nach Frankfurt, aber keine Fahrkarte hatte. Und ein deutscher Mann saß ihm gegenüber, es kam zur Kontrolle und der afghanische Flüchtling musste eben eingestehen, ich habe keine Fahrkarte. Und sein Gegenüber, der Deutsche, spendierte ihm diese Fahrkarte und der Afghane schrieb dann in krakeliger Schrift drauf, danke. Dieser Zettel ist sowohl etwas Serielles, nämlich ein Ticket der Deutschen Bahn, und trägt die Geschichte über das Danke dieser Person in sich.
Auch in Zeiten sozialer Medien und digitaler Netzwerke greifen viele Menschen zu Zettel und Stift, vor allem wenn sie der Öffentlichkeit etwas kundtun möchten. Davon zeugen zahllose Aushänge an Laternenmasten, an Bauzäunen im Supermarkt oder im Hausflur. Es sind Mitteilungen an die Nachbarn oder an die ganze Welt. Es geht um entlaufene Katzen, verlorene Schlüssel, um Ärger mit den Hausbewohnern und die Suche nach einer Wohnung. Und sie werden von vielen Menschen gelesen, weil man geradezu darüber stolpert.
Bitte unterschreiben Sie für Taschengelderhöhung. Für mehr Informationen lasse@yahoo.de.
Ein Zettel an einem Kellerfenster mit bunter Kinderschrift. Darunter zahlreiche Unterschriften, unter anderem von Ida, Oskar und einem Dr. Grass. Ganz unten ein Kommentar.
Nix gibt's. Mit weniger geht auch.
Oder ein Zettel in einem Hauseingang.
Für denjenigen, der hier immer ausläuft. Urologen hier in der Nähe.
Es folgt eine Liste mit Adressen und Telefonnummern. Oder ein Zettelaushang in einem Supermarkt.
Freundliches Mädchen sucht Lebenssinn. Du auch?
Darunter eine Antwort.
Den Lebenssinn habe ich schon gefunden. Suche aber ein freundliches Mädchen.
Ein Zettel, der für diese beiden einmal eine große Bedeutung bekommen könnte. Doch kann man das in der konkreten Situation vorausahnen?
Hm. Mir fällt gerade noch ein besonderer Zettel ein. Also ich schreibe auch regelmäßig Tagebuch und da liegen immer auch irgendwie noch Zettel drin. Und da liegt auch ein Zettel drin, der hat quasi eine historische Funktion, weil ich da nämlich den Eckhardt angerufen habe. Da kannte ich ihn noch nicht. Ich habe ihn nur als Chorleiter angerufen und gefragt, ob ich nicht mal zum Chor kommen kann. Und habe dann auf so einem kleinen Zettel mir aufgemalt, wie ich da hinkomme. Ich habe ihn gefragt, wo ist denn das, wie komme ich da hin? Und der liegt auch noch da drin. Und 3,5 Jahre nach dem Zettel haben wir geheiratet. Den habe ich zum Glück aufgehoben. Da wusste ich ja noch nicht, dass der irgendwann mal eine Bedeutung bekommt. Aber habe ich irgendwann wiedergefunden und dann habe ich den natürlich aufgehoben.
Manchmal ist es ja auch so ein diffuses Objekt, nicht? Bleib bei dem Schabowski-Zettel. Er hat diesen Zettel zunächst mal für sich selbst gemacht. Und erst als dann die Geschichte über diesen Zettel hinwegging, ist uns als Betrachter, uns als Historiker auch deutlich geworden, wie viel Bedeutung in diesem Zettel drinne liegt. Interessant war ja auch, wir haben den lange gesucht.
25 Jahre lang war der Zettel wie vom Erdboden verschluckt, erzählt Dietmar Preisler vom Haus der Geschichte in Bonn. Schabowski hatte ihn nicht mehr. Das Bundesarchiv nicht und auch sonst niemand.
Er war schlicht und einfach verschwunden, bis er uns dann etliche Jahre später telefonisch angeboten wurde. Wir haben dann die Authentizität geprüft und haben dann gesagt, ja, dieser Zettel ist wichtig, weil in ihn ist ja sozusagen hineingewebt der Fall der Mauer und damit das Ende des Kalten Kriegs.
Also ich glaube, es hat niemand außer uns ein Kniffelalbum.
Ruth blättert in einem Fotoalbum. Darin befindet sich ihre zweite private Zettelsammlung, ausgefüllte Kniffelzettel. Ruth und Eckhardt haben sich besondere Regeln für das Spiel ausgedacht. Und viele der Zettel stammen von ihren Urlaubsreisen. Oft haben sie an den Rand geschrieben, welchen Berg sie gerade erklommen haben und nun mit einem Kniffelspiel würdigen. Oder es stehen kleine Liebesbotschaften auf den Zetteln.
Es sind tatsächlich auch ein paar Zettel dabei, wo normale Kniffel gespielt wurden. Die sind im Krankenhaus gespielt worden. Als Eckhardts Vater im Sterben lag, haben wir so getan, als würde er mitspielen und haben so ein bisschen da gekniffelt. So ein bisschen auch, um mit der Mutter die Zeit so ein bisschen zu verschönern. Und die Zettel davon haben wir noch. Die sind auch hier drin.
Wer an seinem Todestag selbst noch einen Zettel geschrieben hat, ist der Theologe Philipp Melanchthon. Er lebte im 16. Jahrhundert und war ein Mitstreiter von Martin Luther. Als Luther in Leipzig wochenlang mit Universitätsprofessoren disputiert, flüstert er ihm immer wieder Informationen ins Ohr oder steckt ihm Zettel zu. Am Ende seines Lebens ist Melanchthon von den Debatten der Theologen ermattet. Neben seinem Sterbebett findet man seinen letzten Zettel. Darauf hat er Gründe notiert, warum man den Tod nicht zu fürchten habe.
Du entkommst den Sünden. Du wirst befreit von aller Mühsal und der Wut der Theologen. Du wirst ins Licht kommen, Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Du wirst jene wunderbaren Geheimnisse lernen, die du in diesem Leben nicht verstehen konntest. Warum wir so erschaffen sind, wie wir sind. Und worin die Vereinigung der beiden Naturen in Christus besteht.
Und ich wette, so ein Zettel ist viel interessanter, als wenn das jetzt irgendwie ein Auszug aus einem Twitter-Tweet ist, der dann irgendwie ausgedruckt wird und dahin gehängt wird. Der Zettel von Lehmann war doch bestimmt auch handgeschrieben. Also das ist einfach, das ist ja auch schön, wenn da irgendwie so Ecken und Kanten drin sind, wenn da irgendwie so ein Stück fehlt oder das hast du ja sonst nicht.
Natürlich gibt es heute andere Methoden, um Gedanken festzuhalten. Jedes Handy hat eine Notizfunktion. Und wenn wir unseren Mitmenschen etwas mitteilen möchten, schreiben wir E-Mails, SMS, Tweets oder sonstige digitale Botschaften. Einkaufszettel und To-Do-Listen gibt es hundertfach als Apps zum Download und unser Wissen wird in elektronischen Datenbanken gespeichert. Aber all diese Tools sind vorgestanzt, technisch ohne Leben. Der Zettel aus Papier dagegen hat Charme. Er lässt sich anfassen, beschreiben, bemalen und zerknittern. Er ist sehr persönlich und wunderbar unperfekt. Und deshalb wird der Papierzettel auch weiterhin durch unser Leben flattern.
Der Zettel wird deswegen schon nicht aussterben, weil es immer so Leute gibt, die irgendwie lieber nicht erst was anklicken wollen, bevor sie es lesen können.
Oder Zettel, die man unter der Türe durchschiebt. Ich will unbedingt mit dir sprechen. Man kann nicht alles immer in diese digitale Welt hineinversetzen. Es muss ja auch transportabel sein. Man muss damit ja umgehen können. Also ein Smartphone können Sie einfach nicht wie ein Zettel unten durch die Tür durchschieben. Von mir hören Sie auch ein klares Plädoyer, rettet den Zettel, in welcher Form auch immer.
Flatterhafte Botschaften vom Zauber der Zettel. Sie hörten einen Beitrag von Stefanie Pütz.